Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert, willkommen. Wir hören heute in 3 von 4 Beiträgen vom Umgang mit Gewalt. Einmal, wenn es um die Theaterszene in Litauen geht, die dort wichtige gesellschaftliche Impulse setzt und sich auch mit dem nahen Krieg in der Ukraine auseinandersetzt. In einer Kunstausstellung in der schweizerischen Fondation Bayerler geht es anhand des Werks der Kolumbianerin Doris Salcedo um die Möglichkeit, Trauer darzustellen. Wir hören von der Archäologie in Israel. Das Fach steht an einem Wendepunkt, weil sich die Technik rasant entwickelt und weil das neue Regierungsbündnis unter Ministerpräsident Netanyahu Einfluss nehmen könnte. Und zu Beginn eine Ausstellung am heutigen 30. Jahrestag des Solinger Brandanschlags, die die Perspektive der Opfer in den Mittelpunkt rückt. Der Brandanschlag, er gilt als trauriger Höhepunkt einer Reihe rechtsextremistischer Anschläge in der Bundesrepublik in den Jahren nach der Wiedervereinigung. Bei den betroffenen Familien Gensch und Inge hat er zu unermesslichem Leid geführt, im Westen Deutschlands und auch international für viel Aufsehen gesorgt und er hat vor allem die deutsch-türkische Gemeinschaft tief erschüttert. Auch deshalb war heute die Staatsspitze vor Ort. In Solingen erinnert nun eine Ausstellung an das Verbrechen, das 5 Todesopfer forderte. Sie erzählt alles aus der Perspektive der Opfer. Unsere NRW-Landeskorrespondentin Felicitas Böselager hat die Ausstellung im Zentrum für verfolgte Künste besucht. Eine Ausstellung, in der viel mit Zitaten gearbeitet wird.
Ich kam gemeinsam mit Freunden per Flugzeug aus Istanbul nach Düsseldorf. Dort wurden wir von einer Musikkapelle empfangen. Einige von uns gingen nach Bochum und Gelsenkirchen. Wir wurden in Busse gesetzt und nach Recklinghausen gebracht.
Das ist ein Zitat von Domus Gensch, vorgelesen vom Direktor des Zentrums für verfolgte Künste, Jürgen Kaumkötter. Domus und seine Frau Mevlüde Gensch verloren bei dem rassistischen Brandanschlag in Solingen 1993 2 Töchter, eine Nichte und 2 Enkelinnen. Das Zitat steht in roten Buchstaben auf einer weißen Wand im ersten Raum der Ausstellung Solingen 93, niemals vergessen, im Zentrum für verfolgte Künste in Solingen. Das Zitat ist in einen Zeitstrahl eingebettet, der die Ankunft der Familie Gensch als sogenannte Gastarbeiter in Deutschland dokumentiert und in die deutsche Ereignisgeschichte einwebt. Der Raum heißt Eine deutsche Geschichte, erklärt Kuratorin Birte Fritsch.
Gerade wenn wir hier uns in Nordrhein-Westfalen bewegen, ist es gerade ein wichtiger Teil eben deutscher Geschichte, unserer auch regionalen Geschichte. Und das stärker in den Vordergrund zu bringen, das zu erzählen und dann diejenigen sprechen zu lassen, die es betrifft, das war uns ein wichtiges Anliegen.
Die Ausstellung wird anlässlich des 30. Jahrestages des Brandanschlages gezeigt. Sie geht auf eine Initiative von Mevlüde Gensch selbst zurück, wie Jürgen Kaumkötter erzählt. Sie habe im vergangenen Sommer einen Brief an den Oberbürgermeister geschrieben.
Mit der vorausschauenden, mit der sehr weisen Frage, was passiert mit dem Gedenken in der Stadt Solingen, wenn wir die Zeugen nicht mehr da sind? Wie plant die Stadt, dieses Gedenken in der Zukunft zu überführen von einem persönlichen Gedenken in ein historisches Gedenken?
So landete der Auftrag für die Ausstellung dann beim Zentrum für verfolgte Künste. Mevlüde Gensch selbst starb im vergangenen Herbst im Alter von 79 Jahren. Trotz des Verbrechens, das ihr und ihrer Familie widerfahren ist, hat sie sich für Aussöhnung und Frieden eingesetzt und die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Für ihr Engagement erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz am Bande. Nun haben viele andere Familienmitglieder bei der Entstehung der Ausstellung mitgeholfen. Der Zeitstrahl im ersten Raum führt bis ins Jahr 1993. Neben der Geschichte der Familie Gensch wird hier beispielsweise an das Anwerbeabkommen 1961 erinnert, aber auch an viele Fälle extrem rechter Gewalt. Rot hinterlegt stehen in weißen Buchstaben Ortsnamen, Jahrestage und Fotos der Opfer. Ein solcher roter Abschnitt erinnert beispielsweise an einen Anschlag gegen Asylbewerber und Asylbewerberinnen in Hamburg im Jahr 1980, bei dem 2 junge vietnamesische Geflüchtete sterben.
Da setzen wir dann eben auch ein in der Narration, die rechte Gewalt in Deutschland, wie sie prädominant ist, über Jahrzehnte hinweg. Das ist auch was in der Wahrnehmung gern mal darauf zugespitzt wird, dass es Anfang der 90er Jahre diese sogenannte Pogromstimmung gab. Wir wollen dann aber auch eben aufzeigen, dass es eben nicht so ist, dass es irgendeinen Zeitpunkt gegeben hätte in der deutschen Nachkriegsgeschichte, wo rechte Gewalt nicht eine wesentliche Rolle gespielt hätte und wo es nicht immer auch eine Bedrohung war für Leute, die als migrantisch gelesen werden zum Beispiel.
So wird hier nicht allein an die bekanntesten Anschläge wie Rostock-Lichtenhagen oder Hoyerswerda erinnert. Die Fotos und der Zeitstrahl werden immer wieder durch Kunst unterbrochen, beispielsweise durch Gedichte oder Lieder, deren Texte eingerahmt an der Wand hängen und die durch einen QR-Code hörbar werden. Wie das Lied »Liebe Gabi« der Band der Diocula. Mit den Zeilen »Helmut Kohl und auch Strauß, liebe Gabi, wollen Ausländer raus, liebe Gabi«.
Folgen Sie uns jetzt bitte durch den schwarzen Vorhang.
Der erste Teil der Ausstellung endet kurz vor dem Tag des Anschlags am 29. Mai 1993. Durch einen schwarzen Vorhang geht es in einen großen, abgedunkelten Raum, in dem 5 Porträts der Opfer des Brandanschlags hängen. Nur sie sind beleuchtet.
Diese Porträts, wie wir sie hier vor uns sehen, sind eigens für die Ausstellung geschaffen worden von der Künstlerin Sandra del Pilar. Und sie nutzt dabei eine Technik, die sie über die letzten Jahre intensiv verfeinert hat, die sie in der Auseinandersetzung eben auch mit Trauma, mit Gewalt, aber auch mit Erinnerungsbildern, Traumvisionen immer wieder nutzt.
Erläutert Birte Fritsch. Die Porträts sehen etwas aus wie Vexierbilder oder Hologramme. Sie sind auf 3 verschiedenen, zum Teil durchsichtigen Stoffen aufgebracht, sodass sie vor dem Auge verschwimmen und wie hinter einem Vorhang wirken. Es ist schwer, sie zu fassen.
Wir haben den Moment, in dem man meint, das Bild scharf zu sehen, und gleich im nächsten Moment kippt es wieder. Es hat also dieses sehr Fragile, dieses Unstete und dieses ja eben niemals greifbare der Erinnerung, und dadurch finde ich eine sehr spezielle Ausstrahlung und Ausstrahlungskraft.
Nach der Unterbrechung im Gedenkraum widmet sich die Ausstellung den Folgen der Tatnacht. Zahlreiche Originaltransparente und Fotos zeugen von Demonstrationen und zum Teil gewaltsamen Zusammenstößen verschiedener Gruppen in den 10 darauffolgenden Tagen. Der letzte Raum steht wieder unter der Überschrift »Eine deutsche Geschichte«. In Videos sind Zeitzeugen zu sehen, wie zum Beispiel Hatice Gensch, die ihre Tochter in der Brandnacht verloren hat. Sie erzählt, warum sie trotz der Gewalt in Deutschland in Solingen geblieben ist und sich für Versöhnung einsetzt. Der Zeitstrahl geht weiter über das Gedenken in der Stadt bis hin zum Tod von Mevlüde Gensch im vergangenen Jahr. Ihr Porträt ist das Ende der Ausstellung. Rot auf weiß steht daneben ihre Botschaft. Wo Liebe und Respekt sind, verschwindet das Böse. Liebe lässt Menschen leben, aber Hass tötet. Lasst uns gemeinsam wie Geschwister, wie Freunde leben.
Ein Zitat von Mevlüde Gensch im Bericht von Felicitas Böselager über die Ausstellung in Solingen zum Brandanschlag heute vor 30 Jahren. Über die zentrale Gedenkveranstaltung mit Bundespräsident Steinmeier berichten im Anschluss die Informationen am Abend. Im Ostsee-Anrainerstadt Litauen hat sich seit der Unabhängigkeit Anfang der 1990er Jahre und der Aufnahme in die Europäische Union im Jahr 2004 eine große aufstrebende Theaterszene entwickelt. Sie experimentiert mit Formen und politischen Inhalten und trifft sich einmal im Jahr zum sogenannten Showcase. Da präsentiert sie sich beim Festival Theatrium in der Hafenstadt Klaipeda. Der Theaterplatz ist der wichtigste Treffpunkt der Stadt, die Altstadt drumherum im deutschen Fachwerkstil erbaut und das Dramatheater als Festivalspielstätte neoklassizistisch. Bis gestern wurden dort die interessantesten Produktionen des Jahres gezeigt. Dorothea Markus war in Litauen und hat die Inszenierung gesehen.
Es brennt auf der Bühne. Eine Höllenmaschine von Theater ist hier entfesselt. Der Kronleuchter stürzt, immer mehr Brandherde brechen auf. Die Feuerexplosionen knallen durch den Saal. Und doch irrt Olga aus den 3 Schwestern durch diese Wohnung fast glücklich, dass endlich mal was passiert. In der Inszenierung Fragment des großen Regisseurs Dmitri Krimov ist vom Stück des russischen Dramatikers Anton Tschechow nur das Feuer im 3. Akt geblieben. Ansonsten erschafft Krimov hier großes Illusionstheater. Magisch verschwinden Kulissen, werden neorealistisch neu gezaubert, wieder abgebaut. Ein Fahrstuhl fährt loopartig in die Hölle des Immergleichen. Wie im Labyrinth legt er immer neue Pfade menschlicher Sehnsucht, Hybris und Vergeblichkeit. Die Arbeit für das Dramatheater Klaipeda ist ein atemberaubender Abgesang auf die rasende Sinnsuche des Menschen, während er die Welt in Brand steckt. Regisseur Krimov hat selbst traumatische Erfahrung mit Feuer. Der Abend wirkt wie eine Bewältigung. Als er 2022 nach New York floh, brannte dort seine Wohnung ab. Er lag 9 Tage im Koma. War es russische Brandstiftung, weil Krymow einen Protestbrief an Putin mitunterzeichnete? Litauen gibt Raum für russische Autoren und Regisseure. Festivalleiter und Intendant des Dramatheaters Thomas Jozis hat mit einer Jury sogar zwei Tschechow-Inszenierungen für den Showcase ausgewählt. Tschechow hat selbst einst von sich gesagt, er sei Ukrainer. Dmitri Krymow dekonstruiert ihn auf seine Kernaussage. Er ist einer der mutigsten Feinde von Putin. Wir brauchen jemanden wie ihn, der eines Tages in der Zukunft ein neues Russland baut. Auch der junge Regisseur Jokubas Brasis legt in einer vierstündigen Möwe die gewaltvollen Strukturen des Stücks offen. Etwa wenn der Schriftsteller Trigorin die Hauptfigur Nina am Ende vergewaltigt, anstatt sie nur zu verlassen. Eine brutale Szene. Stärker noch als russische Traumabewältigung sind beim Festival die feministischen Themen. Wie fleischgewordene Männerfantasien regeln sich die vier Sirenen in Die Stille der Sirenen von Laura Kutkaite auf dem Felsen und locken Odysseus heran, der niemals kommt. Doch wenig später springen die vier Schauspielerinnen auf und spielen ihre letzte klägliche Gehaltsverhandlung nach oder das letzte demütigende Casting. Sich vor allem ausziehen, nachts zur Probe bestellt zu werden, das Thema willenloses Fleisch improvisieren. Souverän, total lustig, aber ziemlich niederschmetternd performen die vier, was einer Frau bei ihrer Theaterkarriere so alles passieren kann. Als sie bei einer Podiumsdiskussion ein MeToo-Outing nachstellen, ruft eine Frau aus dem Zuschauerraum, sie hätten ja selber Schuld, wollten ja nur berühmt werden. Was soll ein Regisseur auch machen, wenn er höchste Kunstintensität wünscht? Ein inszenierter Einwurf, der die Argumente der MeToo-Gegner in Litauen gut zusammenfasst, bestätigen die Schauspielerinnen Aistė Zabotkaitė und Gerda Ciūraitė danach. Als die MeToo-Debatte vor 4 Jahren in Litauen aufflammte, war sie sofort wieder verschwunden. Viele Menschen haben dagegen gearbeitet, oft auch Frauen. Dabei sind junge Regisseurinnen hier momentan viel erfolgreicher als Männer. Und doch ist zum Verzweifeln, wie wenig sich hier tut. Als wir das Stück in Dresden zeigten, haben die Leute geweint. Hier dagegen sagen sie, tja, es ist eben, wie es ist.
It is how it is.
Seltsam fern ist der Ukraine-Krieg bei der Auswahl des litauischen Showcase, bei dem jedes Stück englisch untertitelt ist. Ausnahme der ukrainische Regisseur Stas Sirkov, der jetzt in Litauen ein Theater mitleitet. Er hat das Tagebuch des Überlebens von Pavlo Arje inszeniert. Daneben stellt eine junge Generation von litauischen Theatermachern radikal alte Gewissheiten in Frage. Inszeniert über Kindheitstraumata, Frauenbilder, Social Media, Schönheitsdiktate, sogar ganze Opern, wie hier in Schöner neuer Körper von Zigmantas Kurtka. Und das wirkt am Ende dann eben doch politisch und zeitgenössisch und zeigt die Bedeutung von Theater in Litauen. Immerhin 10 Staatstheater und über 200 freie Kompanien gibt es hier. Junge Theaterleute protestieren hier gegen das Verbot der Homo-Ehe lange bevor die Politiker soweit sind. Wir haben hier eine sehr junge, coole Generation am Start. Am Ende des Theatron-Festivals in Klaipėda scheint es, als könne in Litauen Theater noch Vorhut zu neuen Aufbrüchen in Wirtschaft und Gesellschaft sein.
Dorothea Markus war in Klaipėda beim Festival Theatrium. Das Werk der kolumbianischen Künstlerin Doris Salcedo ist von den Gewalterfahrungen ihrer Heimat geprägt. Mit ihren Installationen will sie die Geschichten von Verschwundenen sichtbar machen, die gefoltert oder getötet wurden. Sie will das Gefühl der Trauer thematisieren, das die Hinterbliebenen oft ein Leben lang nicht loslässt. Doris Salcedo stellt aber Gewalt nie direkt dar, sondern findet für sie Bilder, setzt dabei auf Ausdrucksstärke und Emotionen. Die Künstlerin nutzt dabei Materialien von Wasser über Sand bis zu Menschenhaar. Sie hat in der Fondation Bayerla in Rien bei Basel eine große Ausstellung bekommen und Christian Gampert hat sie gesehen.
Denn die Sonne ist da, auch wenn der Himmel weint, singt der Kitschrocker Peter Maffay. Bei Doris Salcedo weint nicht der Himmel, sondern die Erde, genauer der Strand. Aus einer weiten, sandfarbenen Fläche treten die Schriftzüge von Namen hervor, aus denen wie Tränen Wassertropfen steigen, per Hydraulik natürlich, eine Weile dort stehen und dann versickern. Immer wieder andere Namen: Omar, Mohammed, Mustafa, Marwa, Haidar, Abdul. Offensichtlich Ertrunkene, die es nicht bis an die europäische Küste geschafft haben. Das Publikum läuft zwischen diesen Namen umher wie in einer Gedenkstätte, einem Memorial. Der Raum ist kalt wie eine Leichenhalle. Vom Konzept erinnert das an Peter Eisenmans Berliner Stelenfeld für die ermordeten Juden Europas. Wenngleich die Tränen natürlich etwas kitschiger sind, Sand kann nicht weinen und der Bezug auf den Holocaust gewagt erscheint. Die ertrunkenen Flüchtlinge haben sich aus ganz unterschiedlichen Gründen verzweifelt oder nach sorgsamer Abwägung auf eine lebensgefährliche Reise begeben, die tödlich endete. Palimpsest-Überschreibung nennt Doris Salcedo diese Arbeit, und neben ihrem Bedürfnis nach Trauer und dem Anprangern der globalen politischen Verhältnisse fällt der Gebrauch eines den Zuschauer kleinmachenden Pathos auf, das Kunstwerk als Denkmal. Das setzt sich auch in anderen Arbeiten fort. Salcedo kommt aus Kolumbien und wurde in den dortigen Gewaltverhältnissen sozialisiert, die von rechten und linken Guerillagruppen und der Drogenmafia geprägt sind.
I wanted to inscribe in these pieces those acts of violence without ever presenting the violent act itself.
Salcedo, so sagt sie, will politische Gewalt in die Werke einschreiben, ohne die Gewalt selbst ins Bild zu setzen. In der Fondation Bayerla sind 8 Werkgruppen zu sehen, die sich mit Bandenkriminalität, Bürgerkrieg, zerrissenen Familien, den vielen Verschwundenen in Kolumbien und der Pein der Hinterbliebenen beschäftigen, besonders der Frauen. Die Themen sind so nachvollziehbar wie Salcedos Methode, die von Gewalt Betroffenen möglichst oft an der Produktion der Kunstwerke zu beteiligen. Aber als künstlerische Statements lassen sie dem Betrachter wenig Platz für Eigenes. Es gibt keine Offenheit, keinen Reflexionsraum. Es ist wie in der Kirche, man kann ergriffen sein oder auch nicht. In der Ausstellung betreten wir einen Saal mit kahlen Bettgestellen, umwickelt mit Verbandsmaterial. Es sieht aus wie ein Krankenhaus, aber daneben sind stapelweise weiße Hemden aufgeschichtet, die alle von Stahlstangen durchbohrt sind. Die Installation bezieht sich auf ein Massaker an Plantagearbeitern. Die Abwesenheit der Körper, die symbolische Durchstoßung der Hemden, das politische Anliegen ist ehrenwert, die Umsetzung theatralisch. Aber
each one of my works is an act of mourning that gives us back the humanity we lose every time a violent act takes place.
Ihre Werke seien Trauerarbeit, und die gebe uns jene Menschlichkeit zurück, die wir durch Gewaltakte verlieren, sagte Salcedo auf der Pressekonferenz. Vielleicht. Auch Plegaria Muda, stummes Gebet, wirkt wie ein Friedhof. Das Werk verarbeitet Gangkonflikte und Morde der kolumbianischen Armee an vermeintlichen Guerilleros. Salcedo hat festgestellt, dass die Kontrahenten dem gleichen Milieu entstammen, feindliche Brüder. Der Zuschauer bewegt sich nun durch einen Saal, sehr eng vollgestellt mit Tischen. Auf den Tischen Erde, darüber auf dem Kopf stehende Tische wie Särge, aus deren Holzritzen als Zeichen der Hoffnung Gras sprießt. Nun ja. Konzeptkunst als symbolische Handlung. So ist die ganze Ausstellung. Ob Salcedo die Schuhe verschwundener Frauen in kleine Schaufenster packt oder ob sie konservierte Rosenblätter zu einem Totentuch zusammennäht, ob sie von Trauer versteinerte Verhältnisse durch ausbetonierte Möbel darstellt oder durchsichtige Nachthemden mit schmerzenden Nadeln spickt. Der emotionale Belehrungscharakter dieser Kunst ist sehr groß. Und der Kitschanteil leider auch.
Findet unser Rezensent Christian Gampert, der in der Schweiz in der Fondation Bayerla war. Eigentlich ist Israel ein Paradies für Archäologen. Der Boden ist übervoll mit Relikten der Vergangenheit. Die Antikenbehörde als zuständige Aufsichtsbehörde lässt auf ohnehin geplanten Baustellen vorab jedes Jahr rund 300 Rettungsgrabungen durchführen. Diese fördern immer neue Funde zutage, die erstmal gesichert und auch ausgewertet werden wollen. Ein neues riesiges Depot in Jerusalem könnte da helfen. Auf der jüngsten Tagung israelischer Archäologen hat der Vorschlag auch weniger zu graben, aber viel Bestürzung ausgelöst. Außerdem müssen die Archäologen sich mit Forderungen der neuen rechtsreligiösen Regierung auseinandersetzen, die der Archäologie in Israel ihren Stempel aufdrücken könnte. Josef Kreuteruh hat bei der Jahrestagung der Archäologen zugehört.
Israels Antikenbehörde hat kürzlich ihren neuen Sitz in Jerusalem bezogen, einen imposanten Gebäudekomplex neben dem Israel-Museum unweit der Knesset. Das Gelände der Anlage erstreckt sich auf 36.000 Quadratmeter. Sie hat mehrere Millionen Euro gekostet, größtenteils finanziert durch Spenden aus dem Ausland. In einem großen unterirdischen Depot können mehr als 2 Millionen archäologische Funde Platz finden. Voraussichtlich ab dem nächsten Jahr werden Ausstellungen stattfinden, das Publikum wird Einblick in die modernen Forschungslabors erhalten und die umfangreiche Fachbibliothek nutzen können, die größte ihrer Art im Nahen Osten. Im Auditorium der neuen Anlage konnte die Antikenbehörde nun zum ersten Mal in ihrer Geschichte im eigenen Sitz die Jahrestagung der israelischen ArchäologInnen ausrichten. Der Leiter der Behörde, Eli Esposito, feierte zwar den Anlass als einen Meilenstein in der israelischen Archäologie, schlug aber auch skeptische Töne an. Wir alle haben das gleiche Ziel, Israels archäologische Schätze zu bewahren, die größtenteils noch unter der Erde liegen. Wir bei der antiken Behörde begeistern uns nicht für das Graben. Schon heute kümmert sich der Staat viel zu wenig um die vielen bereits freigelegten archäologischen Stätten. Etliche sind verlassen, sie verfallen und sind für das Publikum nicht zugänglich. Esposito sieht die Behebung dieses Missstands als wichtiges Ziel seiner Behörde. Dass er sich nicht für neue Grabungsprojekte begeistert, hat einen Grund. Zur Aufgabe der antiken Verwaltung gehört nämlich auch, auf geplanten Baustellen, wo archäologische Überreste vermutet werden, vor Baubeginn sogenannte Rettungsgrabungen durchzuführen. Die fördern immer mehr Funde zutage und allein schon deren Lagerung ist längst zum Problem geworden. Über Nutzen und Nachteil weiterer Grabungsprojekte wurde deshalb auf der Tagung rege diskutiert. An sich fast schon eine Sensation, schließlich ist Israel das Land, in dem am meisten gegraben wird. Die Archäologie, besonders die biblische, galt lange vor allem als eine Disziplin, die mit ihren Entdeckungen den historischen Anspruch der Juden auf das Land zu zementieren half. Nun aber zwingt der rasante Fortschritt in den technischen Auswertungsmöglichkeiten im Labor und bei der elektronischen Vermessung zum Nachdenken. Das neue Dilemma beschrieb am deutlichsten Erez Ben Yosef, Archäologe an der Universität Tel Aviv. Überspitzt formuliert, müssten wir schon ab morgen auf Forschungsgrabungen verzichten. Es finden ja ohnehin 300 Rettungsgrabungen jährlich statt. Sie fördern enorm viel Material zutage, das ausgewertet werden will. Deshalb sollte man große Forschungsgrabungen nur im äußersten Fall unternehmen. Bei den Debattierenden schien das zwar Konsens zu sein, Uneinigkeit aber herrschte darüber, inwieweit die zunehmende naturwissenschaftliche Ausrichtung des Fachs zu dessen Entromantisierung führt und die Studentenzahlen immer weiter zurückgehen lässt. Es ist eine Katastrophe mit der Gewinnung von StudentInnen, beklagte Jana Cechanowitz, Archäologieprofessorin an der Universität Beersheba. Und im Hinblick auf den wachsenden Einfluss der naturwissenschaftlichen Forschung auf die Archäologie, auf Kosten des romantischen Aspekts, bin ich sehr skeptisch, ob wir die Leute für Sitzungen im Labor interessieren können, in denen irgendwelche antiken Putzreste betrachtet werden. Ich hatte seinerzeit mit 40 StudentInnen studiert, habe selbst aber nur 13. Wir werden noch ohne dastehen. Diese Sorge teilte auch Gidon Avni, leitender Forscher der Antikenbehörde. Der dramatische Rückgang der Studentenzahlen hänge nicht mit den Berufsaussichten zusammen, die heute im Fach Archäologie ausgezeichnet seien, sondern mit dem generellen Trend hin zu Hightech-Berufen in der israelischen Gesellschaft. Avni sparte nicht mit Kritik an der eigenen Zunft.
Die israelische Archäologie genießt einen hervorragenden Ruf, daheim wie im Ausland. Aber in vielen Bereichen betreiben wir viel zu sehr Nabelschau, gehen nicht ins Ausland und befassen uns mehr oder weniger mit den gleichen Fragen, die schon unsere Lehrer beschäftigt hatten. Ich würde mir neben der Hinwendung zur Naturwissenschaft auch eine Öffnung und breitere internationale Vernetzung des Fachs wünschen. Die israelische Archäologie müsste sich aber auch nach innen öffnen, forderte Jana Cechanowitz, die über die byzantinische und frühislamische Ära forscht. Die Forderung ist umso brisanter, als die ultrarechte Regierung Benjamin Netanyahus unlängst ein eigenes Ministerium für nationales Erbe eingerichtet hat. Und dieses leitet Amichai Eliyahu von der religiösen rechtsextremistischen Partei Jüdische Stärke, deren Kulturauffassung liberalen Israelis ernsthafte Sorgen bereitet. Diese waren auf der Tagung meist nur zwischen den Zeilen vernehmbar. Am deutlichsten wurde Jana Cechanowitz. Um wessen Erbe soll es nun gehen? Wenn hier nur das Erbe des jüdischen Volkes gemeint ist, dann ist das traurig. Ich zum Beispiel forsche über ein nichtjüdisches Erbe. Etliche von uns graben in Städten aus frühen Zeiten, in denen es das jüdische Volk hierzulande noch gar nicht gab, oder arbeiten über spätere Epochen, in denen es dieses Volk hier nicht mehr gab. Wenn wir das Fach öffnen wollen, um möglichst viele Leute dafür zu interessieren, müssen wir über alle diese Kulturen reden.
Ein Appell am Ende des Beitrags von Josef Kreuter-Ruh über die Jahrestagung der israelischen Archäologen. Bleiben die Kulturmeldungen. Heute präsentiert sie Mascha Drost.
Nach Ermittlungen wegen Volksverhetzung hat Roger Waters seinen Auftritt in Frankfurt ohne Ledermantel und Armbinde bestritten. Weil er die Geschichte der Frankfurter Festhalle kenne, verzichte er darauf, sich im zweiten Teil seiner Show als Demagoge zu verkleiden, so Waters gestern Abend. In der Frankfurter Festhalle als Veranstaltungsort waren im Zuge der Reichspogromnacht 1938 mehr als 3000 jüdische Männer zusammengetrieben und misshandelt worden. Anschließend wurden sie deportiert. Die amerikanische Journalistin und Essayistin Mascha Gessen ist aus dem Vorstand des Schriftstellerverbands Pen America zurückgetreten. Grund war die Absage einer Veranstaltung mit russischen Diskussionsteilnehmern beim World Voices Festival, das der Pen America kürzlich veranstaltet hatte. Zwei ukrainische Autoren hatten zuvor auf den Ausschluss jeglicher russischer Diskutanten und Teilnehmer beim Festival bestanden. Der PEN hatte dem nachgegeben. Mascha Gessen, selbst eine scharfe Kritikerin russischer Politik, hatte dem PEN America vorgeworfen, sich erpressen zu lassen. In den USA sind zwei Klimaaktivisten wegen einer Protestaktion in einem Kunstmuseum in Washington in Untersuchungshaft gekommen. Die beiden hatten die Vitrine und den Sockel einer Skulptur von Edgar Degas mit Farbe beschmiert. Den beiden Aktivisten drohen bis zu 5 Jahre Haft. In Deutschland wurden in dieser Woche Razzien bei Mitgliedern der letzten Generation durchgeführt. Der öffentliche Tenor zu ihren Aktionen seit langem: sie schadeten der Sache des Klimaschutzes mehr, als sie nützten. Der Konfliktforscher Vincent August kommt zu anderen Ergebnissen. Im DLF sagte er, durch radikale Aktionen werde die Bereitschaft zu umweltbewusstem Verhalten sogar erhöht.
Und dass es so etwas gibt wie den Effekt der radikalen Flanke, also dass gerade die moderaten Teile der Bewegung davon profitieren, dass die eher konfrontativeren Teile der Bewegung delegitimiert werden. Also zum Beispiel, weil sie jetzt als diejenigen erscheinen, mit denen man reden kann, mit denen man zusammenarbeiten kann oder sogar muss, um seine eigene Legitimität wiederherzustellen.
Der Konfliktforscher Vincent August im Deutschlandfunk. Und zum Schluss erinnern wir noch an den spanischen Schriftsteller Antonio Gala, der gestern im Alter von 92 Jahren in seiner Heimatstadt Córdoba gestorben ist. Er veröffentlichte bereits unter der Franco-Diktatur erste Gedichtbände. Während der spanischen Transición, dem Übergang von Diktatur zur Demokratie, setzte er sich in Essays und Leitartikeln für Freiheit und soziale Gerechtigkeit ein und führte dieses Engagement auch später fort. Er fühlte sich der spanischen Linken zugehörig, obwohl er nie einer politischen Partei beitrat. Stets elegant gekleidet, den Hals mit einem Seidentuch geschützt, galt er der spanischen Öffentlichkeit als Verkörperung des sozialen und politischen Gewissens. Bekannt wurde Gala auch früh als Theaterautor und erst mit 60 Jahren veröffentlichte er seinen ersten Roman, Die Handschrift von Granada, über den Untergang der arabischen Kultur auf der iberischen Halbinsel, mit dem er auch vielen deutschen Lesern bekannt wurde. Antonio Gala trat in den letzten Jahren nicht mehr öffentlich auf. Sein Tod sorgte in allen politischen Lagern Spaniens für Betroffenheit.
Und das war Kultur heute. Gleich geht's weiter mit den Informationen am Abend und meinem Kollegen Sören Brinkmann. Unter anderem damit die Türkei und Spanien vor den Wahlen und die Türkei nach den Wahlen. Danke fürs Zuhören. Bis hierhin, sagt Henning Hubert.